Tom Cruise fliegt wieder. Ob aber in neue Höhen oder auf die Schnauze, das klären wir jetzt.
Es ist lange her, mein Freund. Sie ahnen nicht, welche Macht ich repräsentiere. Sie kennt ihre Geschichte und weiß, wie sie endet.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Schön, dass ihr euch eingefunden habt zu einer neuen Filmbesprechung hier in der Kinotagesstätte. Wir stecken mitten im Blockbuster-Sommer und da gibt es einiges, was wir zu besprechen haben. Ich kann schon mal vorauswerfen, nächste Woche wird es um Oppenheimer und Barbie gehen, aber zuvor widmen wir uns dem Action-Blockbuster des Julis, nämlich Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1. Mit dabei zur Seite ein Gast, eine Gästin, mit der ich liebend gerne aus einem fliegenden Flugzeug springen würde. Ecke!
Ist das so? Ja, vielen Dank für diese Ankündigung und vielen Dank für die Einladung, denn natürlich, man muss ganz viel über Barbie und Oppenheimer sprechen, also wenn man sie dann gesehen hat. Wir haben sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber ich finde, wir sollten noch ganz viel über Mission Impossible Dead Reckoning sprechen.
Genau, da gibt es auf jeden Fall einiges zu besprechen. Wir sind nämlich mal wieder deutlich unterschiedlicher Meinung, was diesen Film betrifft. Das könnte also eine hitzige Diskussion werden.
Vor allem normalerweise haben wir hier ein Sternegefälle auf Letterboxd, was wir sonst nur so von Arthouse-Filmen kennen. Also könnten wir jetzt die Frage stellen, ob Mission Impossible Dead Reckoning nicht einfach ein Arthouse-Film ist. Aber um das direkt zu beantworten, die Action ist Kunst, aber nein.
Nein, Arthas ist es definitiv nicht, aber ja, das Gefälle ist doch sehr deutlich und ich habe mir jetzt nicht den Schnitt angeguckt, aber ich würde mal einfach mal schätzen, ich bin da in der Minderheit, nämlich, dass ich den Film nicht so toll finde, wie die meisten da draußen.
Also, er hat ja bei Rotten Tomatoes, hat er ja bei den Kritikern irgendwie einen sagenhaften Kritikerschnitt und alles, was in Richtung 3 bis 3,5 Sterne auf Letterboxd geht, wird ja dann schon dazu gezählt als positive Kritik. Aber dementsprechend bist du schon arg in der Minderheit und ich glaube, ich habe auch keine andere Person, der ich folge, der diesem Film weniger als 3,5 gegeben hat.
Ich hatte zumindest noch jemanden bei Letterboxd, der, dem ich folge, der 2,5 gegeben hat und da habe ich mich, bevor ich die Wertung dann abgegeben habe, etwas bestätigt gefühlt zumindest. Seinen Text dazu übrigens, Yannick Neuting heißt der gute Kollege, sein Text dazu, zum Glück gibt es John Wick. Was auch ein bisschen, naja, kann man sich jetzt denken, was man möchte.
Den fand ich ja gar nicht so gut, aber dazu vielleicht mehr in der Jahresabschlussfolge.
Ja, ich fand den zumindest auch nicht so toll wie Teil 3, aber bleiben wir doch bei Mission Impossible, indem wir erstmal so ein bisschen allgemein auf die Reihe blicken. Ecke, ich nehme mal an, du hast alle 7 Teile bisher gesehen.
Ich habe alle 7 gesehen und ich habe auch, ich glaube, alle bis auf 3 mehr als einmal gesehen.
Alle bis auf Teil 3.
Ja, und ich wollte eigentlich auch noch, vor Anfang des Jahres hatte ich eigentlich überlegt, einen Filmmarathon zu machen, weil ich habe die ja alle auf Blu-ray, das komplette 6er-Bündel. Das ist dann aber daran gescheitert, dass ich keine Lust hatte, 2 und 3 zu gucken.
Okay, ja, die haben einen etwas schlechteren Ruf gerade. Teil 3 kommt ja immer etwas schlechter weg, obwohl das Philip Seymour Hoffman den Bösewicht gibt.
Also Teil 3 hat ja so eine ganz merkwürdige Rezension. Es gibt Leute, die sagen, das ist der beste Teil der Reihe, weil emotionalster Film und bester Bösewicht. Und dann gibt's Leute, die sagen, das ist der schwächste Teil der Reihe, weil er einfach aussieht wie eine TV-Episode, weil J.J. Abrams einfach nicht weiß, wie man einen Spielfilm-Regie führen soll. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ihn nochmal gucken würde. Ich habe keine Lust, ihn nochmal zu gucken. Aber jedes Mal, wenn ich über die Story nachdenke, denk's, ja, eigentlich müsste er mir ein bisschen besser gefallen als damals. Und dann gucke ich mir aber wieder Bilder an und denk so, boah, nee. Also der visuelle Stil ist halt, also von allen visuellen Stilen und die Mission Impossible Reihe hat ja einige ausprobiert, bis sie jetzt zu dem Stil gekommen ist, mit dem sie eventuell abschließen wird, ist das der mit Abstand hässlichste. Also John Woos Mission Impossible 2 ist halt strunzdoof, aber der hat wegen Stil der Film.
Ja, ich sage mal, Abrams hat seinen Stil zumindest durchgezogen. Ich meine, ich finde es so schön, alleine schon im Poster ist ein Lensflare zu sehen.
Ja, was ich halt auch interessant finde, ist, wenn du dann nochmal zurückblickst, dass Tom Cruise dir das vollkommen mitgetragen hat, weil er so großer Fan von dieser Serie Alias war und dachte, das wäre doch eine Richtung, mit der man mit Mission Impossible gehen könnte, nachdem Mission Impossible 2 gescheitert ist. Er hätte beinahe dazu geführt, dass es keine weiteren Teile mehr gibt. Oder zumindest keine weiteren mit Tom Cruise. Stand ja tatsächlich zur Debatte Ende der 2000er.
Ja, die Serie hat sich für mich auch eine Zeit lang tot angefühlt, um es mal so zu sagen. Die läuft ja jetzt auch schon seit fast 30 Jahren, zumindest die 96 Filmreihe.
Genau, die Serie, basierend auf einer Serie aus den 60er Jahren, wo der erste Film ja noch Kritik bekommen hat, dass der Held aus der Serie dann zum Antagonisten wird, zum Heimlichen im Film, gespielt von John Voight. Und der erste Film, auf den lasse ich nichts kommen, der ist auch, finde ich, überhaupt nicht schlecht gealtert, auch wenn da natürlich irgendwie so Sprüche sind wie das Internet, wir wissen noch nicht, es wird sich eventuell nicht durchsetzen, aber das ist vielleicht so das letzte Hurra von Brian De Palma, der da einen der besten Blockbuster der 90er gemacht hat, in einem Jahrzehnt, wo das Blockbuster-Kino doch stark war.
Ich muss sagen, die ersten drei Teile habe ich irgendwann in meiner Jugend geschaut und kaum noch Erinnerungen daran, am ersten noch in dem ersten Teil, was jetzt aber auch der jüngsten Weicher-Kampagne zu verdanken ist. Ich weiß nicht, ob ihr die bei euch im Kino spielt, ja, aber es gibt ja diese Interviews mit deutschen Filmstars oder mit anderen deutschen Stars und da spricht ja Rick Cavanian über den ersten. Genau, Rick Cavanian spricht da über den ersten, über Bully, wie der sich freut und wie der aufgesprungen ist. Deswegen ist mir diese Zugszene auch noch sehr selber präsent. Aber ansonsten von Teil 1, 2, 3 weiß ich kaum noch was, gerade Teil 2 völlig blank. Und dann habe ich, ich glaube, da war Teil 5 schon raus. Da habe ich dann 4 und 5 nachgeholt und dachte so, hui, das hat sich ja gemausert. Also, obwohl zwischen Teil 2 und 3 6 Jahre lang und zwischen Teil 3 und 4 5 Jahre hat sich die, wie gesagt, so endet oder nach Teil 3 so ein bisschen tot angefühlt für mich, die Reihe. Und dann eben wiederentdeckt durch Teil 4 und 5, die ich wirklich, wirklich stark fand. Und Teil 6, mein erster im Kino gewesen und ich kam raus und war völlig elektrisiert von diesem Film, weil der nahe der Perfektion war, was so einen Action-Agent-Thriller betrifft für mich.
Also, ja, man muss sagen, also Teil 4 hat die Reihe gerettet. Brad Bird hat dann die Regie übernommen, was ein wagemutiger Move war, weil der hat ja vorher nur Animationsfilme gemacht, hat aber genau dieses Auge in diesen Film auch mit reinfließen lassen. Ich finde, der ist fantastisch inszeniert. Der hat so ein bisschen Schwäche beim Bösewicht, aber der macht einfach wieder so viel mehr Spaß und der fühlt sich, da fängt es an, dass sich die Mission Impossible-Reihe anfühlt wie die moderne Bond-Variation, weil die Bond-Filme ja in eine andere Richtung gegangen sind mit Daniel Craig.
War in Teil 4 schon der Bösewicht, der dann auch in Teil 6 wieder auftaucht?
Nee, das war in Teil 5. Aber dafür in Teil 4, Teil 3 wurde ja dann Benji Dunn von Simon Pegg eingeführt und dann im vierten Teil auch Jeremy Renner, der ja dann nur im fünften noch mitspielt und den sechsten dann irgendwie geknittert hat, weil es gab ja auch mal die Gerüchte, dass Jeremy Renner die Reihe übernehmen sollte, aber ja, dann ist ja seine Karriere so ein bisschen
im Marvel-Sumpf versunken?
Auf hohem Niveau versunken, ja. Also man kann ja nicht sagen, dass er jetzt keine Karriere hat, aber sie ist irgendwie so, also gemessen an dem, wie er gestartet ist. Er ist
jetzt auch der Bogenschütze.
Ja, und der fünfte Teil ist dann der erste, den McQuarrie gemacht hat, der ja schon öfters mit Kuhs vorher auch zusammenarbeiten wollte und ich glaube für Oblivion oder Edge of Tomorrow haben sie zusammengearbeitet. Nee, Jack Reacher haben sie zusammengearbeitet.
Aber bei Edge of Tomorrow hat er zumindest das Drehbuch mitverfasst.
Ah, stimmt. Genau. Und der fünfte war dann im Vergleich zum vierten ein kleiner Dip. Das war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Ich fand ihn dennoch hervorragend. McQuarrie hat dann angefangen, auch ein bisschen mehr Humor reinzubringen. Der sechste war dann wieder deutlich grittier. Aber der sechste war halt meiner Meinung nach auch ein nahezu perfekter Film. Also bis auf die Hubschrauber-Szene, die fand ich ein bisschen too much, auch wenn das toll gedreht ist.
Ja, aber auch mein Problem mit dem Film in der letzten halben Stunde, stellen sich leichte Ermüdungserscheinungen ein. Das war immer noch ein super Stunt, aber der kam, glaube ich, nicht so rüber. Und das ist ja so ein bisschen das Ding, womit so handgemachte Actionfilme ein bisschen zu kämpfen haben. Man erkennt oder man weiß selten heutzutage nur noch oder erkennt selten, was ist jetzt aus dem Computer, was ist jetzt wirklich von Hand gedreht, von Hand gemacht. Und auch bei dem Film, bei Teil 7 kann ich ja schon mal vorauswerfen, auch da gibt es einen Stunt oder eine Szene, wo ich dachte, okay, die kommt aus dem Computer, hat sich dann aber herausgestellt, okay, die ist anscheinend doch zum großen Teil oder gänzlich ganz analog entstanden.
Meinst du die Szene, wo er eine Klippe runterspringt, runterfällt?
Nein, die Szene, die ist, die eigentlich in Indiana Jones 5 hätte kommen müssen, aber nicht gekommen ist.
Ah!
Mit einem Zug hat sie zu tun.
Ja, nee, da hatte ich immer das Gefühl, dass sie es irgendwie gemacht haben. Ich habe zwar mich die ganze Zeit gefragt, wie sie es gemacht haben, aber es sah für mich ganz klar so aus, als wäre es nicht irgendwie in dem Studio gedreht worden. Da war eher die Frage, wie zum Himmel haben sie das jetzt hingekriegt? Und beim sechsten Teil, der sechste Teil hat halt den Vorteil, du hast halt gefühlt 6, 7 Action-Set-Pieces, die jedes auf ihre Art und Weise Wahnsinn ist. Das ist so eine Prügelei in Paris. Das ist dieser absurde Halo-Jump, wo man da gedacht hat, ja gut, das Ding ist ja eigentlich auserzählt, eigentlich seit 1997, seit Der Morgen stirbt nie. Und danach wurde es nur noch kopiert und die haben es jetzt nochmal auf die Spitze getrieben. Dann gab es ja noch diese unglaubliche Verfolgungsjagd, die alle Verfolgungsjagden in dieser Serie getoppt hat in Paris mit dem Kreisverkehr noch. Also, und der Film hatte so eine Schlagzahl an Action und dann komprimiert diese Verräterhandlung mit drin, wo sich dann auch wieder gezeigt hat, die große Diskussionssache bei Mission Impossible ist ja, ob man die Handlung mag oder nicht. Und das hat sich jetzt in diesem Film nochmal im siebten, um mal überzuleiten, manifestiert.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es an der Handlung unbedingt, also ob die Handlung immer der ausschlaggebende Punkt war. Ich würde argumentieren, die war immer relativ egal, aber in diesem Film, in Teil 7, drängt sie doch sehr in den Vordergrund. Und so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das ist mein Hauptproblem. Ihr merkt aber schon, wir reden so ein bisschen um den heißen Brei rum. Wir werden erstmal spoilerfrei über Teil 7 sprechen und dann noch einen Spoiler-Part anhängen. Und ich würde erstmal den Plot zusammenfassen, zumindest in der Grundstruktur. Wir sehen am Anfang einen Opener, einen Prolog, der in einem russischen U-Boot spielt, das mit einer super neuen Tarntechnologie agiert, ausgestattet ist und deshalb völlig unsichtbar ist für alle Feinde, das dann aber durch einen technischen Defekt mutmaßlich sich selbst in die Luft jagt, im Meer versinkt und dann sind wir kurz darauf schon in Amsterdam, wo Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, seinen nächsten Auftrag bekommt. Er soll einen Schlüsselteil von seiner alten Kollegin
Ilsa Faust,
Rebecca Ferguson spielt die, besorgen, die von Söldnern verfolgt wird. Der spürt sie dann in der Wüste auf und bringt einen Teil dieses zweiteiligen Schlüssels an sich, den anderen gibt es bei einer alten Bekannten aus Teil 6. Und ja, das ist die Suche nach einem MacGuffin, nach einem zweigeteilten MacGuffin in dem Fall, der irgendetwas mit einer künstlichen Intelligenz zu tun haben soll.
Ja, typischer Mission Impossible Plot, würde ich sagen. Wir haben MacGuffin und...
Ist das so?
Ja, also zumindest im letzten Film, zumindest auf der Ebene ist es ein typischer Mission Impossible Plot. Was das Ganze natürlich auch, dass Ethan Hunt als IMF-Mitarbeiter eigentlich niemanden außer seinem Team trauen kann, weil wieder sind dabei Benji, wieder ist Lufa dabei. Ilsa Faust gehört ja eigentlich nicht zu seinem Team, aber in den letzten drei Filmen es ist so eine komische Beziehung, aber er vertraut ihr eigentlich mehr als allen anderen. Und dadurch, dass er an den Schlüssel kommen will, kommt noch eine junge, ja, wobei so jung ist sie gar nicht, aber sie sieht noch jünger aus im Vergleich zu Tom Cruise, junge Taschendiebin Grace, gespielt von Hayley Atwell, ins Spiel ab dem Zeitpunkt, wenn er von Amsterdam nach Abu Dhabi fliegt, weil er da den zweiten Schlüssel vermutet. Weil er da ankommt, nachdem er Ilsa Faust gerettet hat oder mit Ilsa Faust die Söldner abgehalten hat.
Da soll es irgendeine Übergabe geben und also da fängt schon so ein bisschen an, man weiß nicht immer, welches Teil ist jetzt wo und es gibt falsche und richtige Teile dieses Schlüssels und irgendjemand will die irgendwo verkaufen und dann soll es gegengecheckt werden und ausgetauscht werden und so weiter. Das ist schon alles schwer zu durchschauen, war es genau, zumindest für mich.
Ja, definitiv. Man hat zwar Antagonisten in diesem Film, die aber eher wie Henchmen sind, wenn wir jetzt in der Bonn-Sprache bleiben. Also wir haben auf der einen Seite die von Pom Klementjew gespielte Paris, bei der man die ganze Zeit sich fragt, warum um alles in der Welt will sie jetzt so dringend ihn umbringen? Warum will sie jetzt so dringend einen Schlüssel? Sie hat eigentlich nichts davon, außer vielleicht Spaß. Sie ist ein bisschen gaga. Ich fand sie ein bisschen verrückt in der Rolle. Ich fand aber, dass sie es gut gemacht hat. Und dann haben wir noch Esai Morales, der den der jemand spielt, der aus Ethan Hunts Vergangenheit ist, was wir aber alles noch gar nicht wissen, was wahrscheinlich in Teil 8 irgendwie noch eine größere Rolle spielen wird, vermute ich mal.
Was so in Flashbacks angedeutet wird, dass er da mit Ethan Hunt schon mal zu tun hatte.
Genau, dass Ethan Hunt nicht immer auf der guten Seite stand und dann ein Angebot bekommen hat. Das Angebot, was Ethan, Benji und Lufa jetzt auch im Laufe des Films Grace machen werden.
Von der Impossible Mission Force.
Von der selbst das FBI nichts weiß, weil wir jetzt herausgefunden haben, wie wir dann feststellen.
Natürlich, das ist ja der einfache Trick, ob es jetzt eine Organisation oder eine Einzelperson möglichst krass zu überhöhen, indem in Erklärdialogen zwischen irgendwelchen hohen Vertretern des Staates davon geschwärmt wird, wie toll und geheim und talentiert doch alle sind.
Ja, aber dann fand ich auch schon, dass dann Cary Elwes auf einmal FBI-Chef ist und dass Henry Czerny als Kittredge zurückkehrt. Das hat der Trailer verraten, da habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Und alle Szenen mit Kittredge, fand ich, waren auch sehr nah dran an dem, wie Brian De Palma den ersten inszeniert hat. Was so ein bisschen dazu führt, dass der Film gefühlt drei Inszenierungsweisen hat. Nämlich einmal so dieses Brian De Palma-eske, dann dieses typische Christopher Quarry-eske und dann kommt's, dass der Film zwischendurch zu einer Action-Komödie wird. Das fängt in dem Flughafen an, also und setzt sich dann in Rom fort.
Kann ich mal kurz fragen, was meinst du mit Brian De Palma-eske? Meinst du diese sehr nahen Close-ups und die schrägen Winkel
und die schrägen
in den
Winkel,
Dialogen?
Genau, und die das gesättigtere Farbspektrum. Also ich fand es schon sehr eindeutig, dass die Szenen anders wirken. Ergibt auch Sinn, weil sie ja gefühlt isoliert sind von der Action, weil es immer auch die Szene in diesem Nachtclub, wo sie dann alle zusammentreffen, wo die Entität sie zusammenruft, ist auch in diesem Stil gehalten, wo man dann sagen muss, ja gut, dann fällt dann auf jeden Fall auf, dass vor allem in der ersten Stunde, wir haben die Anfangssequenz, wir haben diese Söldnernummer, die so ein bisschen Mission Impossible 4 Vibes hat und dann die Flughafenszene, wo Tom Cruise über den Flughafen läuft. Aber eigentlich ist die erste Stunde im Vergleich zu den letzten Mission Impossible Filmen doch relativ arm an Action.
Ja, relativ unspektakulär. Nur nochmal erklärt, du hast jetzt den Begriff Entität erwähnt, das ist die KI, um die es hier geht, ganz zentral, vor allem halt in der zweiten Hälfte, da klärt sich zumindest halbwegs auf, was es damit auf sich hat, aber
auch nicht so
ja,
ganz.
Ja, ich stimme dir zu und das ist auch für mich schon mal so ein erster Ernüchterer gewesen, dass diese erste Stunde doch, ich will nicht sagen, auf die Bremse tritt, aber doch recht spektakelarm daherkommt. Das höchste der Gefühle ist dann noch die Schießerei im Wüstensturm, aber das ist halt ein Wüstensturm und insofern visuell leider nicht so spektakulär wie vieles andere, wie weite Aufnahmen, die du irgendwo hast, sondern das ist halt alles eng und ruschig und wo sind wir jetzt überhaupt und es ist komplettes Chaos. Aber immerhin danach, und das finde ich ja schön, eine halbe Stunde nach Beginn kommt dann das typische Intro und ich mag es ja immer noch, wenn sich Filme trauen, tatsächlich ein klassisches Intro zu haben. Und auch hier wird die Tradition weitergeführt, die klassische Mission Impossible Musik, die für mich immer total vergessenswert ist, bis ich sie höre, das Thema.
Dum, 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 dum,
genau, ja, sobald ich es höre, erkenne ich es oder kann es zuordnen, aber ich könnte es jetzt nicht außen. Wenn ich es nicht gerade gehört hätte, könnte ich es nicht einfach aus ad hoc nachmachen. Ja, und dann haben wir eine sehr lange Flughafensequenz, die klassisches, so einen klassischen Agentensuspense mit falschem Spiel und wir schleichen uns gerade noch davon und es gibt viel Taschendiebstahl und vor allem gibt es ganz, ganz viel Exposition zu dieser neuen Figur Grace, zum Bösewicht und zu dieser KI beziehungsweise den Hintergründen des MacGuffins. Und dann dauert es fast eine Stunde, bis richtige Action passiert. Oder große Action mit dieser Verfolgungssequenz in Rom.
Ja, und die ist, also für mich persönlich war das die Actionsequenz, die ich in dem Film am meisten gemocht habe, weil hier noch ein Punkt hinzukommt. Also zwischendurch habe ich gedacht, gut, Tom Cruise hat gedacht, ja, Night and Day ist ja leider nicht so gut angekommen, also machen wir jetzt noch mal sowas wie Night and Day, nur mit besserer Action. Und zwischendurch ist das ja, also die Chemie zwischen Tom Cruise und Halle Atwell, die ist so zum Schreien komisch. Wenn sie auch manchmal nur mit Blicken agieren, es gibt eine Szene, wo ein Überschlag passiert und danach danach sitzen die halt verkehrt rum und wie sie sich dann angucken. Es ist, also, wo man dann merkt, dass auch Tom Cruise eigentlich auch ein Top-Comedic-Timing hat, wenn man ihn mal lässt, was halt selten natürlich passiert.
Das ist tatsächlich auch meine liebste Action-Sequenz in dem Film. Ist ja, also sie ist sehr lang und sie hat ja schon allein diese komödiantische Prämisse, dass sie verfolgt werden von einer Schwadron an Polizei und von eben Paris, der Henchfrau des Henchman, die in einem riesigen SUV sitzt und sie selber fahren so einen kleinen Fiat 500, der gefühlt nur drei Räder hat und gelb ist und wirklich winzig und sie driften sich dann da durch die Stadt. Es ist immer wieder super knapp. Grace, die mehrfach auf dem Fahrersitz landet, kann nicht fahren, offensichtlich. Schon am Anfang, als die mit dem Auto losfährt, rammelt die gegen alles, was da irgendwo steht. Also das hat schon sehr viel Humor auf Slapstick-Ebene, auf visueller Ebene, eben durch die Blicke der beiden Protagonisten hier, die sich immer wieder anschauen. Das ist schon wirklich schön. Schade aber, dass das ausgerechnet die beste ist, weil es eben doch eine relativ schnöde Verfolgungssequenz innerhalb einer Stadt ist, ohne dass es jetzt wie, was man so aus dem letzten Film im Kopf hat, so ein Stunt ist, bei dem Tom Cruise an einem startenden Flugzeug klebt, zum Beispiel. Oder wie in Teil 6, wo ein Fallschirmsprung stattfindet. Ne? Also das sind immer noch außergewöhnlichere Sachen als gefühlt eine Autoverfolgungssequenz durch eine Stadt, die wir in sehr vielen Actionfilmen so als Standard Setpiece haben. Ja. Er holt trotzdem noch sehr viel raus.
Also wenn ich das jetzt mit der Action-Sequenz aus Fast and Furious 9 vergleiche, die auch in Rom spielt.
Ja, stimmt, gleiche Treppe sogar.
Die in Fast and Furious 9 immer noch die beste Sequenz actionmäßig des Films war. Damit wischt sie den Boden auf, aber ja, es fühlt sich mehr so an wie die obligatorische Verfolgungsjagd, die eigentlich jeder Mission Impossible-Film außer Teil 1 eigentlich hat. Jeder hat eine Autoverfolgungsjagd und jeder hat einen eigenen Kniff. Was ich hier dran schön fand, es lockert den Film so ein bisschen auf, weil die nehmen die Handlung ja schon super ernst. Was mich dann wieder ein bisschen mehr an so moderne Bonds erinnert hat, wo dann auch auf einmal alles super ernst genommen wird. Es hat mich aber nicht gestört, muss ich sagen. Ich fand's dadurch tonal ausgewogen. Ich habe aber Verständnis für Leute, die sagen, ja, ich find's ein bisschen tonal so asynchron alles. Was mir aber bei der Szene auch aufgefallen ist, und ich habe das Gefühl, das Sounddesign wird mit jedem Film besser. Also da ist die Mission Impossible-Reihe, finde ich, einsame Spitze, da kommt nichts ran. Und wie das wummert und wie das schallert, also egal auf welcher Leinwand man es guckt, man sollte das Kino mit dem besten Soundsystem auswählen, um den Film zu sehen. Weil allein dafür ist, das allein ist das Eintrittsgeld eigentlich wert, da die Action zu sehen und vor allem zu hören.
Ich bin ja nicht jemand, der so großartig auf Sound, Design und Musik achtet, sträflicherweise, muss ich zugeben, außer es fällt mir halt, oder es ist halt wirklich auffällig, beziehungsweise ohrenfällig, wie in Dunkirk, wo mir wirklich die Stukas um die Ohren geblasen sind und ich im Sitz teilweise zusammengezuckt bin aufgrund des Geräusches, aber es ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen und das ist, glaube ich, schon mal ein Lob. Nein, es ist tatsächlich sehr gut auch alles inszeniert. Es gibt später in späteren Actionsequenzen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, in welcher, aber in einer gibt's so unangenehme Axtsprünge, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich glaube, das war dann einer der letzten Kämpfe, die da stattfinden. Aber ansonsten ist dieser ganze Film insgesamt toll inszeniert und ich habe daran wenig auszusetzen. Woran ich halt auszusetzen habe, ist, dass es tonal nicht alles zusammenpasst, ist gar nicht so das Ding. Eher, dass dieser Film mich, oder andersrum, der Film mit seiner Story, wie du sagst, zu ernst, zu wichtig. Er hält sich selbst für klug, obwohl das nicht ist. Es ist teilweise hanebüchener, oder es wird immer schwachsinniger im Verlaufe der Geschichte, was mich zunehmend aufgeregt hat, wie da mit diesem Thema künstliche Intelligenz umgegangen wird. Und dann nimmt das einfach zu viel Platz ein. Also gibt zwei Wege, wie man das angehen kann, dieses Thema. Entweder man macht es halt wie dieser Film und geht so ein Anthropologie anthropomorphisierenden Weg, wo man auf einmal der KI menschliche Eigenschaften zuschreibt, dann darf man das aber nicht allzu ernst nehmen, beziehungsweise muss das, kann's runterfahren oder geht's etwas lockerer an oder man informiert sich halt oder irgendwie Experten ran, dass das irgendwie schlüssig ist und auch den aktuellen Erkenntnissen, den aktuellen Entwicklungen irgendwie halbwegs realistisch entspricht. Aber das hat mich sehr gestört, dass dann eben auch die sehr, sehr langen Dialoge, Erklärdialoge stattfinden, die mir dafür gesorgt haben, dass ich eine Zeit lang wirklich im Film da saß und gelangweilt war. Und das ist eigentlich eine Sünde, die so ein Mission Impossible-Film nicht begehen darf.
Finde ich interessant. Also, dass du so krass gelangweilt warst. Der Film geht ja ellenlang. Ich glaube, 2 Stunden 49. Oder nehmen wir mal den Abspann weg, 2 Stunden 40.
Ich glaube, insgesamt 160 Minuten oder so.
Aber ja,
er geht sehr, sehr lang.
Er geht sehr, sehr lang und ist damit geht damit mit den Weg von Indiana Jones und Fast and Furious und John Wick. Also dieses Jahr sind ja alle Blockbuster ellenlang.
Ja.
Und das ist der einzige, wo ich nie gedacht habe, dass er jetzt so lang wäre. Ich fand den von der ersten bis zur letzten Sekunde kurzweilig, unterhaltsam. Ich hatte auch Spaß mit den Erklärdialogen, dass hier dieser KI-Plot, dass der mehr als Agenda zu verstehen ist. Ja, das ist klar. Und dass es nicht zu 100, also dass das jetzt wenig mit der realistischen Gefahr zu tun hat, sondern eine bewusste Überhöhung ist, die aber in dem Sinne vollkommen ernst genommen wird, weil man es in dieser Filmwelt komplett ernst nimmt. Das habe ich alles geschluckt. Ich fand das sogar ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, ich bin damit tatsächlich in der Minderheitsmeinung. Selbst die Leute, die ihn gut finden, finden ihn nicht gut wegen der Story. Und ich finde ihn gerade deswegen gut, weil von der Action her ist es der schwächste seit Teil 3.
Ich finde die Action gut, sie nimmt halt einfach nur zu wenig Platz für mich ein. Und auch das wird ja von vielen oder von einigen, die ich so mitbekommen habe, gelobt, dass es jetzt mehr Story gibt und dafür weniger Action und das sei ja toll. Und Story in einem Agenten-Thriller ist auch nichts Schlechtes, beziehungsweise ja was Gutes oder gehört ja irgendwie dazu, dass da eben Suspense erzeugt wird. Aber in diesem Fall war es mir A, zu viel Story, zu viel gewollte Unsicherheit, Unschärfe in den Motiven der Figuren und trotzdem Vorhersehbarkeit, für was genau ist jetzt dieser Schlüssel gedacht. Die Geschichte von, die Stories von Mission Impossible, die waren für mich immer nur so ein Kit, der musste halbwegs funktionieren, der musste Spannung erzeugen, der musste sich nicht allzu ernst nehmen, beziehungsweise durfte auch ein bisschen schwachsinnig sein oder ein bisschen überzeichnet sein. Aber in dem Fall hier hat es dann für mich den falschen Umgang mit dieser KI-Thematik gefunden, die ja hochaktuell ist und die ja auch gelesen werden kann als ein Umgang mit dem, was sich in Hollywood gerade verändert oder seit Jahren verändert. Aber wie hier damit umgegangen wird, finde ich fast schon fahrlässig, weil es eben so vermenschlicht wird, diese KI, dass es mir unangenehm war.
Fand sie gar nicht so krass vermenschlich, ehrlich gesagt.
Für mich war der entscheidende Punkt, wo irgendwie angedeutet wurde oder sogar recht explizit gesagt wurde, die KI hätte Angst. Es hat für mich trotzdem vieles nicht hingehauen in diesem Film, was die Geschichte betrifft. Und sie hat mir eben zu viel Platz dann dafür eingenommen.
Ja gut, aber ich glaube, der KI-Plot funktioniert in dem Film nur, wenn du die KI vermenschlichst. Entweder du lässt die KI komplett weg und sagst und drehst den Spieß halt um, nämlich das dass nicht nur alle Länder hinterher sind, sondern dass jemand nach der Weltherrschaft schert. Das wäre dann die Rolle, die Elsa im Morale spielt. Aber dann wäre es natürlich ein komplett anderer Film mit einer komplett anderen Agenda dahinter. Und es ist halt der Mission Impossible-Film, der am ehesten eine Agenda verfolgt, meiner Meinung nach. Zum einen diese Agenda gegen KI. Also es ist offensichtlich, dass ausgerechnet der Filmstar, der am meisten darauf sagt, also wir müssen alles, was möglich ist, muss on set gedreht werden, ja. Dass der, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich hat Christopher McCoy gesagt, ja, sorry Tom, wir müssen da diese Rampe so bauen, anders kriegen wir es nicht hin. Ja, gut, okay, aber dann macht es so, dass es so genau wie möglich aussehen könnte. Man sieht ja in dem Best Making of, dass dieser Motorradsprung, der ja dafür, dass er so unheimlich spektakulär ist, irgendwie so ein bisschen wenig Raum einnimmt in dem Film. Er ist halt sehr gut in die Story eingearbeitet, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wie wollen sie den Sprung denn jetzt da reinbringen? Ich hätte nämlich gedacht, das wäre die Anfangssequenz, ehrlich gesagt. Dafür.
Aber jetzt hattest du schon Making-of gesehen, heißt, ich habe doch, gibt's das im Internet oder wo?
Auf YouTube.
Das sehen?
Auf YouTube. Gibt's ein Making-of zu The Biggest Stunt in Movie History und ja, dafür war er halt ziemlich small in the movie. Und das,
ja,
das selber auch mit der darauf folgenden Speedgliding-Szene, die ja vollkommen wahnwitzig ist in der Durchführung, aber im Film halt so ein bisschen aussieht, als würde er da so ein bisschen gemütlich rumfliegen. Das war so das, was ich dem Film am ehesten noch ankreien wollte, weil ich auch von diesem Plot zumindest für diesen Teil gepackt war und gespannt bin, was sie jetzt nächstes Jahr oder ehrlich gesagt gehe ich ja fast davon aus, dass der neue Teil erst übernächstes Jahr kommt bei den aktuellen Hollywood-Entwicklungen.
Aber der ist schon abgedreht, ne?
Angeblich soll er noch nicht abgedreht sein.
Ach so, ich hatte gedacht, die letzte Verschiebung, oder hatte ich gelesen, die letzte Verschiebung dieses Films kam nochmal zustande, weil vorher, weil Cruise wollte, dass vorher der achte Teil abgedreht wird.
Ja, vielleicht nur noch Nachdrehs oder weil sie im Schnitt irgendwas entdeckt haben. Kann ja auch sein, passiert ja häufiger mal. Dass sie gesagt haben, da müssen wir nochmal ran. Und dass der Film sich so übertrieben ernst nimmt, finde ich eigentlich nur konsequent, weil immer wenn Mission Impossible, weil Mission Impossible immer schon ihre Plots übertrieben ernst genommen hat, egal wie leicht die Filme waren, deswegen hatte ich damit eigentlich auch kein Problem, aber ja, ich glaube, wenn ich ihn nochmal gucken würde, würde ich ihn dezent schwächer finden. Ich habe ihn auf Platz 2 in meinem Mission Impossible Ranking gepackt und da fühlt er sich ein bisschen zu hoch an inzwischen.
Bevor wir hier noch weiter herumdrucksen, wechseln wir mal in den Spoiler-Part.
Ja.
An euch da draußen, schaut ihn euch sehr gerne an. Von Ecke gibt es eine dicke Empfehlung, von mir eine sehr eingeschränkte Empfehlung, beziehungsweise ihr müsst gewisse Sachen verzeihen können auf Plot-Ebene und vielleicht auch auf Tempo-Ebene. Und ansonsten, falls euch das alles egal ist, ich denke, diesen Film kann man trotzdem auch gespoilert ganz gut genießen, in Anführungsstrichen. Aber wir wechseln jetzt in den Spoiler-Part. Ja, vielleicht habe ich das mit dieser Vermenschlichung der KI etwas mir zu sehr im Kopf selber zusammengereimt, aber es gibt viele Sachen, die mich eher in der Hinsicht gestört haben, dass es so eine gefühlte Technik-Esoterik stattgefunden hat. Also, was mir dann auch zum Beispiel sauer aufgestoßen ist, ist, dass eben Gabriel dann in dieser Szene, Nachtclub-Szene da sitzt und sagt, ja, die KI hat vorausberechnet, dass eine von den beiden Frauen heute stirbt, aber es ist noch unklar, welche, aber eine stirbt auf jeden Fall. Und dass mir dann morgen im Orient Express der Schlüssel zu Füßen liegen wird und genauso kommt's auch. Und da habe ich wirklich geschluckt. Ich bin wahrlich kein KI-Experte, aber für mich ist das menschliche Verhalten immer noch so schwer vorherzusehen, auch für eine KI, dass die nicht solche millimetergenauen Angaben machen kann, die dann ja aber trotzdem unscharf sind, weil sie sagt, okay, eine von den beiden Frauen stirbt. Und es passiert dann alles genauso wie vorausgesagt. Ich kann mit irgendwelchen Atombomben zündenden Deppen, kann ich völlig umgehen, weil die irrational sind, aber mit einer KI, die ja eigentlich rational agieren müsste und die auch diverse Möglichkeiten hätte, sich auf andere Systeme zu kopieren und eben nicht ihre Hauptplatine unbedingt in diesem U-Boot zu haben, das ist für mich alles so, ja, eine Agenda. Du hast es schon gesagt, das ist eine Agenda, die dieser Film fährt gegen künstliche Intelligenz. Und dabei aber in fast schon populistische Gefilde abdriftet.
Definitiv. Definitiv ist es populistisch. Ich habe es mir so erklärt, dass die KI diese Prophezeiung trifft. Es ist halt dieses Spielchen nach dem Motto, wenn alle wissen, dass es passieren wird, wird es irgendwie so passieren, auch egal was passiert. Diese gegenläufige Theorie zum Butterfly-Effekt. Das hat dem Ganzen natürlich nochmal eine Würze gegeben, weil, ich sag mal so, wenn es nicht passiert wäre, wäre die KI angreifbarer gewesen und sie musste ja noch ein bisschen weiter aufgebaut werden, auch für den nächsten Teil, als, sie ist nahezu unschlagbar, aber die KI sagt ja, selbst wenn jemand es irgendwie packen könnte, wäre es ja Ethan Hunt. Das ist
Auserwählte.
Weswegen sie ja seinen Erzfeind aus einem früheren Leben auserwählt, um ihr Rekrut zu sein, weil der die Irrationalität, die Ethan Hunt ja eigentlich nur hat, wenn es darum geht, seine Freunde, Kollegen zu beschützen, auch auf alle anderen Handlungen übertragen könnte. So, das habe ich mir zusammengereimt. Das fand ich noch die beste Variante, um Ethan Hunt als Menschen wieder reinzubringen, weil ich finde die Nummer mit seiner Verlobten, die in Teil 3 viel zu viel Platz eingenommen hat und in Teil 6 dann gut abgeschlossen worden ist, als sie dann auf einmal da sind, fand ich gut. Und jetzt, ja, ich frage mich natürlich auch, war es unbedingt notwendig, Ilsa Faust so sterben zu lassen? Weil es fühlt sich für mich eher so an nach einem Statement, nach dem Motto, ja, bei uns sterben die Leute noch und stellt euch nicht darauf ein, dass die im achten Teil zurückkommen. Wir machen jetzt hier nicht sowas wie Fast and Furious und so, wo dann die Toten wieder lebendig werden, was ja inzwischen zu einer Unsitte im Blockbuster geworden ist, dass der Tod nichts wert ist. Dass dann natürlich die Person genommen wird, die nicht neu in den Film eingeführt worden ist, ist für mich auf Logik der Drehbuchautoren klar. Aber dann sie zu nehmen, fand ich ein bisschen billig. Vor allem, weil sie eigentlich die beste Ergänzung zu Ethan Hunt ist, finde ich, in dem gesamten Film.
Hatten die vorher schon so eine leicht romantische Beziehung zueinander? Oder das war mir jetzt völlig neu.
Ich fand immer, dass sie damit so ein bisschen gespielt haben, dass da irgendwas in der Luft liegen könnte, aber es war ja. Also ich fand, dieser Teil hat es jetzt so ein bisschen, ein bisschen auf die Spitze getrieben. Dass es nicht nur Respekt und Freundschaft ist.
Ja, aber es ist dann auch just in dem Moment, wo es sich dann zeigt. Es gibt ja diese doch recht schöne Szene in diesem Boot in Venedig, wo sie dann ihren Kopf auf seine Schulter legt und wo dann so ein bisschen Knistern zu spüren ist. Aber kurz nachdem sich das Bahn bricht, stirbt sie halt und eine Romanze wird abgesägt, um Platz für die potenziell nächste zu machen, nämlich mit Grace. So hat sich das für mich ein bisschen angefühlt. Und dann auch wieder das eigentlich beschämende Sujet der Frau, die stirbt, damit sie als Rachemotiv für den Protagonisten dienen kann. Das ist ja dann auch ein Konflikt, den Ethan Hunt zum Ende hin nochmal auszeigen muss. Tötet er jetzt den Gabriel, um seine Rache zu vollziehen, oder wie es vernünftiger wäre, tötet er ihn nicht?
Ja, es ist halt wieder diese Herausforderung des irrationalen Mannes, der da zu Trage wird. Und es würde halt zu Ethan Hunt beides passen. Deswegen fand ich es eine interessante Frage. Ich fand es aber auch, einfach weil ich die Figur der Ilsa Faust so sehr mochte, ein bisschen schade, wie sie dann stirbt und wie dann ihr Tod im weiteren Verlauf genutzt wird. Das fand ich war so die größte Schwäche des Films.
Ja, ich habe mich noch ein bisschen gestört an gleich zwei Deus Ex Machina Momenten am Ende. Einmal, als Ethan Hunt durch die Zugwand reinbricht, um Grace zu retten vor der Erschießung. Und einmal, wo Paris dann beide rettet. So, das leitet sich beides aus dem, was vorher passiert, her. Und ich fand auch, dass Paris geturnt wird, gedreht wird, dass sie jetzt doch die Guten auf einmal unterstützt, fand ich konsequent. Ich fand wiederum nicht konsequent oder nicht nachvollziehbar, warum Gabriel sie urplötzlich angegriffen hat und tödlich verletzt hat.
Naja, kannst du ja herleiten nach dem Motto, dass die KI das vorhergesehen hat wieder. Aber das wäre ja wieder ein Punkt, den du blöd findest.
Das wäre wieder die self-fulfilling prophecy, ja. Aber es kam trotzdem aus dem Nichts überhaupt, warum Gabriel auf diese Weise in den Zug gelangen muss, in so einer Kiste, in der er sich da kurzzeitig, ja, oder mit so einem Sauerstoffschlauch noch versorgt. Das hat sich mir auch alles nicht erklärt. Das war dann wieder zu viel Style over Substance für mich. Wie auch insgesamt die Story rund um die KI für mich zu viel Style over Substance ist. Wie gesagt, irgendwie nochmal einen Experten, eine Expertin holen, die vielleicht nochmal wirklich ein bisschen das ganze KI-Ding grundiert und damit nachvollziehbar bedrohlich macht. Aber so bleibt diese Bedrohung für mich auf so 90er-Jahre-Niveau. Ich finde sogar Skynet war klüger konzipiert als böse Film-KI. Aber nein, hier ist es einfach nur unrealistisch, nicht nachvollziehbar. Und ja, wie du sagst, eine Agenda, die mir nicht gefallen hat, die dem Thema für mich nicht angemessen war.
Also,
ich merke mir, ich drehe mich im Kreis. Ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück.
Ja, ich merk's. Und ich kann da auch nicht viel gegen sagen, außer dass ich damit leben konnte, in dem Punkt, wo ich es als Agenda akzeptiert habe und gesagt habe, ja, vielleicht müssten wir noch mal so plump werden, weil irgendwie die Menschen scheinen es ja nicht zu lernen. Und es gibt ja Filme, die mit dem Thema KI noch ein bisschen anders umgehen, die aber natürlich auch ganz andere Arten von Filmen sind als so ein Mission Impossible-Film, der vor allem in erster Linie ein Blockbuster ist, wo du aber nicht dein Hirn ausschalten kannst. Also das ist ja, das kannst du eigentlich bei keinem der Filme außer Teil 2, weil sonst funktionieren die Filme halt auf einer gewissen Ebene nicht. Aber hier ist halt der Film, der von der Story her derjenige ist, der den meisten Input hat neben dem ersten. Weil der erste war noch eine relativ kleine Geschichte mit Verräter innerhalb des INFs und es geht um Codes über versteckte Agenten. Und hier geht's direkt darum, ja, wir wissen ja nicht, welche Konsequenzen es hätte, wenn die KI sich nicht in die Hände von jemandem geben lässt, sondern einfach selbst versucht, an die Weltherrschaft zu kommen. Wir wissen es nicht und wir wissen ganz viel in dem Film nicht. Und das fand ich wieder mal besonders, weil es mit diesem Spiel, was ist eigentlich Wahrheit, was können wir trauen und was ist nur Wahrnehmung, ganz stark spielt.
Aber spielt's wirklich effektiv damit? Für mich gibt's nur die eine Szene, in der diese Bedrohung wirklich mal immanent und greifbar wird, nämlich als die KI die Kommunikation zwischen Ethan und seinem Team übernimmt und ihm dann falsche Informationen zuspielt mit der perfekten Stimmimitation. Das fand ich dann wieder stark, weil dann hat diese KI wirklich mal gezeigt, was sie kann, was sie könnte. Aber insgesamt war das dann auch schon der einzige Moment, in dem das stattgefunden hat. Ansonsten bleibt die Bedrohung völlig behauptet.
Naja, also mir geht es ja auch darum, dass nie klar ist, wer welche Rolle so gefühlt spielt. Wir haben ja auch Kittredge, den habe ich ja eben schon mal angesprochen. Und bei Kittredge, Ethan Hunt sagt ja zu Grace, ihm könnte sie vertrauen. Und sie merkt dann aber am Ende des Films, sie kann ihm eigentlich nicht vertrauen. Also versucht sie ein doppeltes Spiel zu spielen. Wenn sie da die obligatorische Maske aufhat und dann als die schwarze Witwe dann auf Kittredge trifft. Und ihm den Schlüssel verkaufen will. Wo sie dann aber natürlich auch interessant hat, nämlich so tief amoralisch, nämlich erstmal auf den eigenen Vorteil bedacht und nicht darauf, die Welt zu retten. Und ich glaube, das könnte noch zu Konflikten führen nochmal, die ja immer wieder aufgeworfen worden sind zwischen Ethan Hunt und ihr. Was ich dann auch wieder schön fand, dass ja die schwarze Witwe immer noch denkt, dass Ethan Hunt John Lark wäre. Und ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich den zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe, aber ich fand tatsächlich die Figur des Benjis stärker als in dem bisherigen Film. Ich mochte auch den subtil, also in Deutsch kommt manchmal so der subtile Humor, der da in der Figur drin steckt, nicht so gut rüber, weil Simon Pegg das so toll spielt tatsächlich. Weiß nicht, ob er in Deutsch auch mehr Raum hatte als in der Originalfassung.
Nee, ich würde es nicht als subtil bezeichnen. In der Hinsicht, der Synchronsprecher überzeichnet schon sehr die Stimme, dreht da schon ein bisschen sehr auf, sehr expressiv. Ich kann es ja nicht beurteilen, ich habe keine Details in O-Ton geguckt.
Ich habe auch nur den jetzt in O-Ton geguckt.
Ach so, dann weißt du ja, wie die letzten Teile waren. Aber die Synchro fügt sich da, was Benji betrifft, sehr gut ein. Und ich mag den auch nach wie vor als so den einen Technikspezialisten, den Ethan Hunt im Hintergrund hat, der immer irgendwie ein bisschen hibbelig ist, ein bisschen panisch, immer einen dummen Spruch auf den Lippen hat. Also der Nerd quasi, der da sitzt, aber der halbwegs coole Nerd.
Wollte gerade sagen, für Nerd ist er schon cool.
Und in dieser Rolle geht Simon Pegg aber auch total auf, so als cooler Nerd, auch in seinen vorherigen Filmen schon immer.
Aber jetzt ist natürlich die Frage, sind wir gespannt wir müssen ja noch über den Cliffhanger sprechen, weil auch das ist ja, also das ist ja wirklich eine Plage der letzten Jahre, dass Blockbuster jetzt anfangen, so seriell zu werden und Mission Impossible, dass
insbesondere dieses Jahres, oder?
Ja, also Dune war jetzt der erste vor 2 Jahren und jetzt dieses Jahr haben wir das ja andauernd bei Fast and Furious, wo es natürlich der größte Schwachsinn ist. Über den Film könnte ich mich auch noch auskotzen. Dann bei Spider-Man Into the Spider-Verse habe ich mich die letzten 30 Minuten gefragt, ja, wann kommt der Punkt, wo sie jetzt einen Cut setzen, weil sie irgendwie gefühlt meiner Meinung nach 3 Cut-Punkte verpasst haben, um dann einen zu wählen, den ich nicht so gut fand. Was für mich die größte Schwäche von Spider-Man Into the Spider-Verse ist, was natürlich ein großartiger Film ist. Und hier kriegen sie zumindest hin, dass sie einen runden Abschluss für einen Teil der Handlung bekommen, sodass wir nämlich, dass Ethan Hunt im Besitz beider Schlüssel ist und dann sich auf den Weg zu diesem U-Boot machen muss, womit wir dann wissen, ja, der zweite Teil dreht sich darum, dass er, wie auch immer, es hinkriegt, diese Entität auszuschalten. Also, ich glaube, da erwartet uns jetzt keine Überraschung.
Hoffe mal, dass mich da so ein paar Überraschungen erwarten. Also, das wäre ja dann ein bisschen sehr straightforward. Also, da wird es auch noch einige Verwerfungen geben, ja, und klar, natürlich wird auch noch Gabriel einige Versuche unternehmen, Ethan Hunt wieder, ja, endgültig das Licht auszuknipsen. Ich finde insgesamt, also ich war ganz glücklich, ehrlich gesagt, als der Film vorbei war. Wie gesagt, ich habe mich gerade in den sehr ausführlichen oder in den sehr langen Passagen zwischen den Action-Sequenzen, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet habe, habe ich mich doch arg gelangweilt. Und das schlägt sich dann auch so auf das allgemeine Filmgefühl wieder. Ich bin dennoch, ich gehe nicht mit irgendwie schlechten Gefühlen jetzt auf Teil 8 zu. Ich hoffe einfach darauf, dass der es besser macht und dass der es wieder rausholt. Aber der entscheidende Punkt ist halt, ich habe jetzt auch keinen Bock, den 7. Teil noch mal zu schauen. Und das erklärt dann auch meine Wertung.
Klar, also ich habe auf jeden Fall Bock, den nochmal zu gucken, aber ich werde so schnell nicht dazu kommen, weil jetzt erstmal Barbenheimer ansteht.
Wie stehst du denn zu Teil 8? Bist du vorfreudig gespannt? Oder?
Ich bin auf jeden der Tag, wo Mission Impossible Film mich nicht in Vorfreude versetzt, ist der Tag, wo das Franchise, glaube ich, gestorben ist. Also zumindest seit Teil 4, also ich würde den am liebsten morgen sehen, klar.
Ja gut, ich hoffe jedenfalls auf Besserung und auf eine etwas kürzere Laufzeit und weniger Blabla, weniger Dialoge, die mich in Aufregung versetzen, in negative Aufsetzung und Aufregung und dafür mehr Action, mehr Abwechslung. Okay, haben wir's oder hast du noch was?
Nö, fünf, wir haben's.
Gut, dann
haben wir auch lang genug
Ecke,
gelabert.
Ganz vielen Dank. Genau, Ecke, ganz vielen Dank, dass du wieder mit am Start warst.
Gerne, gerne.
Ich glaube, dann hören wir uns dann wahrscheinlich zu Teil 8 wieder, spätestens.
Definitiv und
also
vorher
definitiv schon früher, aber den 8. müssen wir dann auch besprechen.
Genau, machen wir.
Und vielen Dank an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Viel Spaß im Kino, ansonsten viel Spaß bei Oppenheimer und Barbie im Kino und was sonst noch alles so anläuft. Geht doch mal ins Kino.
Ja, ich muss auch noch in Elemental rein.
Der ist, glaube ich, wahrscheinlich in 3 Wochen auf Disney Plus oder so.
Das ist mir egal, ich gehe den dennoch ins Kino gucken. Aber ich hoffe, so schnell kommt er nicht auf
richtig.
Disney Plus, weil der hat einen guten Hold aktuell in Deutschland. Also warten wir mal ab.
Ja, bei den Kritiken kommt er nicht so gut weg. Ich denke auch, dir wird er nicht gefallen. Ich bin mir nicht sicher.
Ist mir egal. Ein Pixar-Film ist ein Must-See. Mal gucken, wie lange noch.
Ja. Mal gucken, wie lange noch. Das ist eine Frage, die sich nicht bei dieser Podcast-Folge stellt, denn sie ist vorbei. Und ja, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.